Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit TennisTourTalk.com auf meinsportpodcast.de.
Ismaning, die Wolfgang Open waren der Auftakt zu den deutschen Challenger-Wochen auf der ATP-Tour. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Da müssen wir uns gleich nach der letzten Sendung wieder melden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de, dem Podcast, in dem es um die Tour unterhalb der ATP-Tour geht. Mein Name ist Andreas Thies von Chip & Charge und wieder dabei natürlich der Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Du warst letzte Woche in Ismaning. Wie war's?
Ja, war diesmal nicht so weit. Ja. War mehr oder weniger um die Ecke. Das heißt, da war es natürlich ganz, oder lag es auf der Hand, natürlich da mal kurz vorbeizuschauen an einigen Tagen. Und ja, es war nett. Ein Turnier im Münchner Großraum ist natürlich immer schön, auch dann abends nach Hause fahren zu können. Und es ist ein besonderes Turnier, da es jetzt eben diesen dreiwöchigen Indoor-Swing der Challenger-Turniere in Deutschland eingeläutet hat.
Ja. Eins muss man dazu sagen, es ist nicht komplett direkt in München, sondern es ist ein bisschen außerhalb von München. Es ist, wenn man auf dem Weg zum Flughafen ist, liegt es auf halber Strecke quasi und ja, von der Innenstadt von München ungefähr eine halbe Stunde mit der S-Bahn beziehungsweise dreiviertel Stunde insgesamt ist man unterwegs, bis man da in der Halle ist, oder?
Ja, deshalb ja Großraum, also zähle ich jetzt noch so mit dazu, wie gesagt, auf dem Weg zum Flughafen raus. Für mich ist es jetzt nicht die nächste Ecke, aber nichtsdestotrotz, man ist am Abend wieder daheim und das ist schon mal viel wert.
Ja. Dieses Turnier in Ismaning gibt es jetzt zum dritten Mal, die Wolfgang Open, und sie haben sich dann ja auch immer auf die Fahnen geschrieben, deutsche Spieler dann zu unterstützen beziehungsweise deutsche Spieler dabei zu haben. Wir können von einem ordentlichen Feld sprechen. Jerzy Wesely war an 1 gesetzt, den hören wir gleich noch im O-Ton. Robin Haase war an 2 gesetzt. Robin Haase, ein Spieler, der bis vor kurzem noch absoluter Top-50-Kandidat war, der jetzt ein bisschen abgerutscht ist. Die Turnierorganisatoren konnten schon mit diesem Feld ganz zufrieden sein.
Ja, denke ich auch. Die Namen ließen sich sehen. Also das sind ehemalige Top 100, ehemalige Top 50 Spieler, die dort mit dabei sind, also die auch in Deutschland bekannt sind. Haase hat ja auch in Kitzbühel ja schon mal das ein oder andere ATP-Turnier gewonnen. Und auch Jerzy Wesely, vor allem auch neben Haase, zwei aufschlagstarke Spieler, die auf dem schnellen Untergrund über den Teppich, der ja dort hier noch das Turnier eben noch auf Teppich ausgetragen wird, dann denen natürlich auch sehr zugute kommt. Bei Haase, ich weiß im Moment, ich habe das Match nicht gesehen, woran es im Moment hapert, war auch ein bisschen eine knappe Geschichte gegen Hertheis, wo er dann ausgeschieden ist bereits nach seinem Auftaktmatch, aber ja, scheint irgendwie nicht mehr so richtig in die Spur zu finden.
Robin Haase wird bei den Davis Cup Finals für die Niederlande auch dabei sein, aber er hat im Moment tatsächlich eine Formkrise. Du hast es gesagt, erste Runde, er war in 2 gesetzt gegen den deutschen Johannes Hertheis, ist er ausgeschieden mit 7-6 im dritten Satz, nachdem er den zweiten auch mit 7-6 gewinnen konnte, mit 8-6 im Tiebreak, musste er dann im dritten Satz dann in die Niederlage einwilligen. Johannes Hertheis hat dann das Viertelfinale erreicht, ist dann an Julian Lenz gescheitert. Wir können mal reinhören, du hast am letzten Tag des Turnieres mit dem Turnierdirektor Peter Auernhammer gesprochen, unter anderem dann auch über das Abschneiden der deutschen Spieler, beziehungsweise wie er mit diesem Turnier zufrieden ist. Da hören wir jetzt mal rein.
So, Finaltag bei den Wolfgang Open in Ismaning. Ich bin hier mit einem der zwei Turnierdirektoren, Peter Auernhammer. Vielleicht ein kurzes Fazit. Wie waren die letzten 7 Tage hier beim Turnier in Ismaning?
Sehr schön, aber herausfordernd natürlich. Das neue Format der Challenger Tour mit den 48 Spielen hat es in sich, was das Organisatorische angeht, jeden Tag 12, 13 Stunden Tennis zu organisieren mit allem, was außenrum so notwendig ist. Das ist eine hübsche Aufgabe für das ganze Team, aber dank dem Anpacken von allen ist es, glaube ich, ganz gut gelungen. Und jetzt 2 schöne Finals gehabt, volle Tribüne. Das ist so das, was man sich wünscht als Turnierdirektor.
Aus sportlicher Sicht, wenn man sich das Abschneiden der deutschen Spieler anschaut, Julian Lenz ins Halbfinale gekommen, ich glaube, das ist auch ganz zufriedenstellend.
Natürlich, wenn einer im Halbfinale dann 3 Matchbälle hat, drückt man natürlich die Daumen als Turnierdirektor, dass es vielleicht klappt mit dem deutschen Finaleinzug. Das hat knapp nicht geklappt, aber er war mit seinem Halbfinale, glaube ich, sehr zufrieden. Johannes Hertha ist hier wieder sehr gut gespielt. Viertelfinale zumindest einen guten Teil seiner Punkte vom letzten Jahr verteidigen können. Paar junge Spieler, die Lemstra-Brüder, zum ersten Mal eine Runde in den Challenger gewonnen zusammen im Doppel. Also auch aus lokalpatriotischer Sicht durchaus erfolgreich.
Das war die dritte Ausgabe hier. Ihr habt in diesem Jahr, glaube ich, das Preisgeld erhöht. Was war der Grund hierfür?
wir hatten so ein bisschen den Ehrgeiz, es gibt ja einige 80er-Challenger in Deutschland, es gibt kein 90er und dieses Prädikat größtes deutsches insgesamt ATP-Turnier, es gibt ja kein ATP-World-Tour-Event in der Halle in Deutschland, da sind wir jetzt wirklich im Winterhalbjahr das Größte und unserem Sponsor hat die Idee gefallen, dem Titelsponsor und auch ein paar anderen und natürlich war die Hoffnung so ein bisschen, okay, dann wird das Feld noch ein bisschen stärker, was in der Spitze schwierig ist, weil man die drei 250er-Events in Stockholm, Antwerpen und Moskau in der gleichen Woche hat. Darum sind wir mit der ATP auch verhandeln, hatten viele Gespräche, dass wir vielleicht die Woche ein bisschen wechseln im nächsten Jahr, dass man eben auch ein paar Top-100-Spieler noch bekommt. Das wäre dann noch das Hüpfelchen auf dem I.
Angesprochen, die Woche liegt aber eigentlich gar nicht schlecht, weil jetzt kommen ja zwei weitere Turniere hier in Deutschland, in Hamburg und in Eckenthal. Das ist ja für die Spieler auch immer so ein Anreiz, vielleicht nach Deutschland zu kommen, um drei Wochen vielleicht am Stück spielen zu können.
Ja. Definitiv, aber es ist jetzt Süden, Norden, Süden und Teppich, Hardcore-Teppich. Es wäre logischer, dass die beiden Südturniere und die beiden Teppichturniere in aufeinanderfolgenden Wochen sind und das ist so ein bisschen die Überlegung, in die Woche vor oder nach Eckenthal zu gehen, wenn man nicht mehr so viel Konkurrenz bei den World Tour Events hat und zum anderen halt genau dieser angesprochene Punkt, die beiden bayerischen Turniere und die beiden Teppichturniere direkt nacheinander.
Das heißt, man ist auch in Absprache mit den anderen Organisatoren?
Natürlich.
Noch ein Wort vielleicht zum Teppich. Es sind ja neben Eckenthal die einzigen beiden Turniere, die überhaupt noch auf diesem Belag ausgetragen werden. Ich glaube, es war auch ein ziemlicher Zufall, dass das überhaupt noch von der ATP genehmigt wurde. Gab es da noch irgendwelche Feedback von der ATP seitens des Belags?
Also die ATP waren ja zwei hochrangige Vertreter die Woche hier. Waren beide sehr angetan, haben gesagt, toll, mal was anderes und da ist überhaupt keine Diskussion, dass der Teppich bleiben darf in den nächsten Jahren. Eckenthal hatte ja da zum Teil Schwierigkeiten, weil sie halt die einzigen waren. Jetzt, wo wir zu zweit sind, ist das Thema bei der ATP auch vom Tisch und das ist halt jetzt im Herbst, dass es zwei Teppichturniere gibt und Spieler wie der Maxim Cressy freuen sich drüber, fliegen etwa extra aus den USA hierher, um halt ein bisschen schnelleren Belag zu haben, was es sonst nur auf Gras gibt und ich glaube, das ist für die ATP sehr in Ordnung so.
Das heißt, wir werden nächstes Jahr eine neue Ausgabe erleben, vielleicht zu einer anderen Woche. Gibt es vielleicht einen Spieler, den ihr vielleicht mal hier gerne sehen wollt?
Im Prinzip sind alle deutschen Spitzenspieler hier sehr gern gesehen und wenn man sich anschaut, dass ein Philipp Kohlschreiber jetzt ein paar Challenger gespielt hat, ist das ja durchaus was für die Spieler, die so 70, 80 in der Welt stehen. Wer weiß, wer nächstes Jahr aus deutscher Sicht in der Region steht, aber wir freuen uns da über jeden, der gut Tennis spielt, nett ist und wenn er dann auch noch Deutscher ist, umso besser.
Wunderbar, dann vielen Dank.
Alles klar, danke.
Peter Auernhammer, so richtig viel zu meckern hatte er nicht.
Nein, wie gesagt, auch das Feld war in Ordnung. Der Teppichboden ist akzeptiert bei Spielern und Veranstaltern inzwischen auch. Und naja, ist vielleicht auch so eine gewisse USP-Geschichte inzwischen geworden, denn neben Eckenthal ist Ismaning, sind die einzigen beiden Turniere auf der ATP Challenger Tour überhaupt noch, die auf Teppich ausgetragen werden. Und das ist dann schon ein Alleinstellungsmerkmal.
Können wir dran und gerade nochmal drüber sprechen, Teppich ist ein Belag, der sehr, sehr schnell ist. Den haben wir in den 80ern, 90ern noch sehr häufig gesehen. In den 80ern, wer sich erinnert, vielleicht Michael Westphal ist auf Teppich ausgerutscht, damals in der Frankfurter Festhalle beim Davis Cup gegen die damals noch CSSR. Das war damals der ja völlig verbreitete Teppich, aber der ist dann irgendwann gegen die Hartplätze ausgetauscht worden, gegen einen Hartplatz, der dann auch mehr Ausgeglichenheit dann ja auch für mehr Ausgeglichenheit gesorgt hat, weil auf diesen Teppichböden sind dann doch schon Spieler bevorzugt, die sehr aggressiv spielen beziehungsweise auch gerne Surf und Volley spielen.
Ja, es gibt ja, glaube ich, so ein paar Statistiken, die zeigen, dass im Laufe der Jahre, Jahrzehnte die Belege insgesamt eben langsamer geworden sind. Und das Aussterben des Teppichs hat da ganz bestimmt auch seinen Beitrag dazu geleistet. Dazu muss man sagen, dass wenn man heute eben ein neues Turnier veranstaltet, dann ist die ATP oder eben auch wahrscheinlich andere Verbände nicht besonders begeistert, wenn man dann eben sagt, man möchte das aus Teppich auftragen. Und im Fall von Ismaning hat so eine besondere Konstellation eigentlich dazu geführt, denn als die vor 3 Jahren eben dieses Turnier austragen wollten, waren die einzigen Bewerber aus Europa, die ein Turnier, ein Challenger-Turnier eben in dieser Woche austragen wollten. Und dann haben sie eben gesagt, okay, aber es kann eben nur auf Teppich stattfinden. Und nachdem die ATP dann eben keine anderen Bewerber hatte für diese Woche und unbedingt natürlich eben auch ein Challenger-Event in Europa stattfinden lassen musste oder wollte, dann kam dann auch dahingehend die Zusage, dieses Turnier dann auch auf diesem Belag austragen zu dürfen, recht zügig. Und wenn man dann eben heute das dann einmal etabliert hat, dann ist man soweit auch zufrieden. Da waren auch dementsprechend die Verantwortlichen für der ATP auch vor Ort und es gab also dahingehend nichts zu beanstanden. In 2 Wochen, wenn wir dann in Eckenthal sind, da hat er dann dazu geführt, dass der Teppich sogar inzwischen dort ausgetauscht wurde. und ja neu verlegt wurde und das Turnier eben weiterhin auf ja, Teppich ausgetragen werden kann.
Und Peter Auernhammer hat es ja auch gesagt, eventuell wollen sie den Termin tauschen, dass sie zusammen mit Eckenthal dann geführt werden, dann können wir über das Carp-Double sprechen. Das fände ich einen guten Titel, das kann man so vermarkten.
Klingt gut und macht übrigens natürlich auch Sinn, das, was er gesagt hat. Ja, also klar. Ich hatte da vorher gar nicht drüber nachgedacht, über diesen Nord-Süd-Wechsel. Klar, man will ja immer so einen Swing in einem Land, sage ich jetzt mal, durchbringen. Bei der ITF, früher bei dem Pro Circuit, war das sogar eine Auflage, dass man also 2-3 Turniere hintereinander dann auch stattfinden lassen musste, damit überhaupt ein Land diese Turniere austragen hat dürfen. Und natürlich ist es sehr unglücklich, wenn man sagt, okay, einmal Ismaning im Süden, dann Hamburg. Ich meine, das ist ja eine gute Ecke, darf man nicht vergessen. Da liegen auch 800 Kilometer dazwischen und dann wieder retour nach Eckenthal, was also in der Nähe von Nürnberg liegt. Und da wird es natürlich schon eher Sinn machen, die bayerischen Turniere dann in einem Zug zu machen und dann eben Hamburg im Anschluss oder vielleicht andersrum, wie auch immer.
Absolut. Wir werden darüber natürlich hier berichten in der Challenger Corner, falls es da noch dann zu Änderungen kommen wird auf der Challenger Tour-Ebene und ob wir ab nächstem Jahr dann wirklich das Carpet Double mit Ismaning und Eckenthal haben. Lass uns über die Spieler sprechen, denn du hast ihn eben erwähnt, Jerzy Wedeseli war an 1 gesetzt, hat hier das Halbfinale erreicht, ist dort gegen Maxim Cressy ausgeschieden. Jerzy Wedeseli hat jahrelang, oder ist in Deutschland aufgewachsen, hat dort jahrelang gelebt, deswegen spricht er perfekt Deutsch und deswegen hattest du ihn dann unter anderem auch am Mikro. Ich meine, auch auf Englisch hättet ihr euch unterhalten, aber wenn man jemanden aus Tschechien dabei hat, der wirklich perfekt Deutsch spricht, dann sollte man ihn auch fürs Mikro holen. Jerzy Wedeseli, der an 1 gesetzte Spieler in Ismaning, hier vom Mikro mit Florian Heer.
Ja, Jerzy Wedeseli, 2-Satz-Sieg gegen Adrian Menendez. Gutes Match. Und was hat den Unterschied auch gemacht heute?
War knapp. Ich würde sagen, der erste Satz war ein bisschen entscheidend. Natürlich, im ersten Satz hatten wir beide nicht viel Chance, bei unseren Aufschlägen. Er hat gut aufgeschlagen, nicht so schnell, aber sehr effektiv und ist auf den Satz gegangen und natürlich hier auf Teppich zu passieren, ist nie einfach. Und ich würde sagen, er hat wirklich, sein Spiel war vor allem sehr, sehr unangenehm, weil er sehr flat spielt nicht ein typisches spanisches Tennis, aber sehr, sehr flat und das ist natürlich hier auf Teppich sehr unangenehm. Also ich habe wirklich konzentriert durchgespielt, hatte ein bisschen im Tiebreak ein bisschen mehr Glück und ich glaube, das war wichtig, weil natürlich dann im zweiten Satz konnte ich viel mehr riskieren und noch mehr aktiver sein und hab gleich am Anfang das Break gemacht, was da natürlich schon entscheidend war.
Du hast die Belag schon angesprochen, das ist ja fast eine Rarität auf der Tour. Spielt man darauf gerne?
Naja, ist schwer. Also ich kann mich natürlich nicht beschweren. Ich spiele sehr gut auf Rasen und Teppich ist ziemlich ähnlich zu Rasen. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich würde sogar vielleicht mehr Turniere auf Teppich spielen möchten, aber auf der Tour gibt es ja keine ATP-Turniere auf Teppich mehr und von daher ist es natürlich ausnahmsweise auf Teppich, aber ich hoffe, dass ich jetzt hier mein Ding durchziehe und dass ich morgen auch weiterkomme.
Hier nach Deutschland zu kommen, du hast hier gelebt, du bist hier mit aufgewachsen, ist das wie, ein bisschen auch wie nach Hause kommen immer wieder?
Ja, natürlich, es ist immer sehr schön nach Deutschland zu kommen, auch wenn ich jetzt schon 14 Jahre wieder zurück in Tschechien bin, aber immer wenn ich natürlich nach Deutschland fahre, fliege oder wenn ich hier bin, ist es immer sehr schön. Natürlich auch Deutsch zu sprechen, ist für mich auch immer schön und ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen auf Deutschland, auf meine Kindheit und ich fühle mich hier sehr gut und ich hoffe, dass ich jetzt diese Woche noch bis zum Ende genießen kann.
Wir haben auch beobachtet, du bist nicht alleine da. Ich glaube, Nachwuchs ist mit dabei, oder?
Ja, genau so ist es. Meine Frau, mein Coach und meine Tochter ist auch da.
Das beflügelt sowas wahrscheinlich nochmal extra.
Ja, natürlich. Es gibt natürlich spezielle Motivation für mich. Meine Familie dabei zu haben, ist nicht so oft. Also natürlich jetzt vor allem noch, wenn die Kleine so klein ist, mit dem Reisen ist es nicht so leicht, aber hier nach München zu kommen oder nach Ismaning zu kommen, ist nicht so weit und von daher bin ich sehr, sehr glücklich, dass die bei mir sein können
dabei. Vielleicht noch ein paar Worte über die Saison bisher. Wir sind ja über die Hälfte schon hinaus. Wie würdest du so das Jahr bisher zusammenfassen aus deiner Sicht?
So jetzt die letzten 18 Monate waren sehr, sehr tough für mich. Ich war ziemlich lange immer on and off verletzt. Ich habe mir die Leiste letztes Jahr nach Wimbledon angerissen und war dann bis Jahresende nicht mehr viel aktiv und das fehlt jetzt natürlich ein bisschen. Also ich habe danach noch im Februar mich wieder beim Davis Cup verletzt an meinem Zeh. Ich habe ihn mir aus dem Gelenk geworfen und auf einmal waren es dann 7 Monate, wo ich nicht wirklich viel Tennis gespielt habe und natürlich jetzt fehlen die Punkte, jetzt fehlen natürlich auch ein bisschen die Matches und auch ein bisschen Confidence und natürlich dann zurück über die Challenger auf die ATP Tour zu kommen, ist wirklich nicht einfach und ich kann, das sieht man natürlich hier, jedes Match ist sehr eng und die ersten 2 Spiele waren für mich auch ein bisschen glücklich, aber ich würde sagen, am Ende haben dann immer die Erfahrungen ein bisschen entschieden und dass ich halt immer da im Match bleibe, auch wenn es nicht so gut läuft. Und ja, ich würde sagen, es ist ein Jahr, wo ich viele Challenges habe jetzt, aber langsam komme ich zurück und ich hoffe, dass jetzt hier Ismaning der Start dann zurück in die Top 100 ist.
Und das Highlight war vielleicht gegen Alexander Zverev in Wimbledon?
Natürlich, das war das Jahreshighlight. Das war das beste Turnier in diesem Jahr für mich und ich bin natürlich sehr, sehr stolz darüber, weil natürlich nicht nur Top-10-Spieler, aber Sascha, der als einer der nächsten Top-Männern in seiner Generation ist, ist natürlich ein sehr großer Sieg für mich.
Dann zum Ziel dieser Saison vielleicht noch. Setzt man sich da was, vor allem in irgendeine Ranking-Position, die man vielleicht noch irgendwie erreichen möchte?
Ja, die Saison ist ja fast schon vorbei. Es sind die letzten 3-4 Turniere noch und ich würde natürlich sehr glücklich sein, wenn ich das Jahr in den Top 100 beenden kann. Ich glaube, das wäre schon ein Erfolg, weil wirklich die ersten 5 Monate waren nicht viel mit Tennis und habe dann komplett mein Confidence verloren und es war wirklich sehr schwer, auch über die Challenger dann zurückzukommen, weil ich dann oft auch in der ersten oder zweiten Runde verloren habe und das ist dann natürlich auch schon für den Kopf sehr, sehr schwer. Also dieses Jahr war wirklich sehr speziell und wenn ich das Jahr wirklich in den Top 100 beenden kann, dann wäre es ein großer Erfolg für mich.
Super, vielen Dank.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte. Davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Um Vesely war es in den letzten Jahren auch etwas stiller geworden. Er war zwischendurch dann ja auch mal Top-50-Spieler, war eigentlich so ein bisschen eher der talentierteste von den Nachfolgetschechen oder wurde als der talentierteste angesehen. Aber es ist ein bisschen ruhiger um ihn geworden in den letzten 1,5 Jahren.
Ja, stimmt. Das heißt, ist ein bisschen so in diesen Zyklus reingeraten zwischen Tour-Events und Challenger-Events dort hin und her zu schwanken, eben auch aufgrund des Rankings. Ich glaube, Top 130 im Moment noch, gerade dort so mit dabei. Und das ist ja so die Schwelle, wo es dann darum ging, naja, schaffe ich es in die ATP-Tour-Events, die kleineren vielleicht eben noch rein. Ansonsten muss ich eben zurück auf die Challenger-Ebene. Das heißt, dadurch ist er dort immer so ein bisschen hin und her geschwappt in dieser Saison, hat sich ja für die US Open dann auch qualifiziert, was noch ein ganz gutes Resultat war. Jetzt glaube ich so in der Wintersaison bei den Indoor-Events ist es gar nicht schlecht für ihn, also vorher dann auch in Frankreich gespielt, Halbfinale dort erreicht und jetzt eben nochmal Halbfinale in Ismaning. Er ist ein Lefty, er ist ein großgewachsener Spieler, er ist nicht der schnellste auf den Füßen, bedingt wahrscheinlich eben auch natürlich durch die Größe. Aber er ist natürlich auf solchen Stellen belegen, bei diesen Indoor-Swings dann aufgrund allein schon seines Aufschlags und den ja auch sehr dominanten Grundlinienschlägen dann natürlich immer eine große Kraft und kann da auch viele Gegner eben in Bedrängnis bringen. Und das hat er eigentlich ganz gut geschafft. Und man muss natürlich sagen, in der Regel sind diese Turniere oder diese Matches, die auf Teppich ausgetragen werden, die gehen häufig in Tiebreak. Das sind teilweise dann auch Nuancen, die dann wirklich den Unterschied ausmachen. Das muss man schon festhalten. Also ähnlich wie es bei eben Hase dann auch gegen Hertheis war, so ist es dann auch gegen Cressy für Wessely gewesen. Das Match ist hier auch eben in drei Sätze gegangen und dann macht eben das ein oder andere Break, ist dann schon die Entscheidung.
Cressy hat mit 6-7, 6-4 und 6-4 gewonnen und stand dann im Finale gegen Lukas Laczko. Cressy hat selber gesagt, er mag diese Teppichböden, er mag die schnellen Böden, weil er auch gerne Surf und Volley spielt. Auch Jerzy Wesely hat sich positiv über den Boden geäußert. Auch Lukas Laczko hatte nicht viel dagegen. Also am Ende sind tatsächlich auch Spezialisten dann hier in dieses Halbfinale gekommen, beziehungsweise Finale.
Ja, und bei Cressy, den werden wir auch gleich nochmal hören, super interessanter Typ, also ein, ja, eigentlich Franco-Amerikaner, wenn man so will, der ist in Paris geboren, hat aber in den USA studiert und ist so einer dieser typischen College-Boys und wirkt auch so, also so Typ Sunny-Boy, immer fröhlich unterwegs und wirkt da sehr locker, hat auch lockeren Umgang mit den Leuten dort, hat man gemerkt, höchst sympathisch, hat sich auch gefreut, dort mit uns immer wieder reden zu können. Und der ist einer von diesen, und ich finde, da gibt es zurzeit sehr, sehr viele. Man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, irgendjemand hat die Tür geöffnet und die ganzen College-Spieler kommen raus. Gibt ja auch so ein paar Deutsche, die ja da auch ihre Erfahrungen gesammelt haben und das jetzt auf der Tour dann eben auch anwenden können von dieser ja ziemlich harten Schule, die sie da auch durchgehen müssen. Und der ist eigentlich nach Europa gekommen, tatsächlich mit dem Ziel, hier eben so ein paar Indoor-Turniere zu spielen. Ein Surf-and-Volley-Spieler, wie er im Buche steht. Ja? Also das ist natürlich prädestiniert für diesen Belag und das ist also wirklich ein Spieler, der hat auch eurem Podcast alle Ehre gemacht, denn Surf and Volley und Chip in Charge, da war alles mit drin. Ja? Also das hier war immer alles auf Angriff gepolt und das hat natürlich zumindest eben bis ins Finale sehr, sehr gut funktioniert und er hat auch gesagt, er hat eigentlich gar keine Spieler hier gekannt. Ja? Also jeder, wenn man ihn gefragt hat, was sagst du zu deinem nächsten Gegner und so, hat gesagt, keine Ahnung, kenne ich nicht, ja, ist völlig neu, muss ich mir vielleicht auf YouTube mal anschauen, wie der überhaupt spielt und das ist natürlich schon auch eine ganz interessante Geschichte und man muss sagen, der ist ja hier angekommen, der spielt sein erstes Jahr auf der Challenger Tour als Fulltime, hat ein Career High inzwischen schon auf 214, hat ein erstes Turnier auch schon gewonnen auf Challenger-Ebene Anfang des Jahres in Cleveland. Und der hat am Anfang gesagt, ich habe so ein bisschen zum Spaß gespielt. Und dann habe ich festgestellt, das funktioniert ganz gut. Und er hat jetzt immer wieder auch betont, das wird man im Interview auch gleich hören, er freut sich richtig jetzt auch Fulltime-Pro hier auf dem Tenniszirkus unterwegs sein zu können.
180 ist jetzt schon sein Career-High. Es ist die neue Weltrangliste dieses Jahr rausgekommen. Und da ist Maxim Cressy ist dort jetzt unter den Top 200 nach seinem Finaleinzug dort in Ismaning. Und da hören wir jetzt auch nochmal rein, was Maxim Cressy gesagt hat. Das hören wir jetzt.
Well, congratulations.
Thank you.
Pretty good win today. What made the difference in the end?
Hmm?
What made the difference in the end today?
He played well throughout the whole match. It was just very, very little details and just a few points here and there on the serve game where he might have double faulted him once. Or made an unforced serve his forehand on a crucial moment at about 30. So, I mean, it was very small details that got me the break. But he was extremely solid on his serve games and not missing a ball with his forehand. He's rarely missing. So I had to make it play all the time and just hope that he misses eventually. But he was definitely serving really well. It was a big challenge for me to accept that. But I accepted it, and if he served well, too good. And just to move on to the next point, and that's what I did really well, and eventually it paid off, yeah.
How does it feel to play on the carpet? It's a pretty rare surface on the tour nowadays.
Yes. First time playing on carpet, so I'm really happy, and I'm really feeling good on that carpet, honestly. I felt it from day one that I knew my first round was going to be very hard, like any match was going to be hard, but I really felt like it suited my game, that's why I'm here. And I'm happy to be in Europe, too. I'm really happy to be home again. I'm from Paris, so I have a dual citizenship. So I'm really happy competing in Europe. So,
was it the actual reason to get to Ismaning because of the surface?
So my plan was to play on the indoors. So Ismaning was one of the first ones indoors. So I and it was a carpet. So I'm a certain volleyer, and and I knew it suited my game really well. So so I definitely jumped on the opportunity to play here.
Yeah. Can you tell us a bit about your professional career? I think you studied in university, played college tennis, and then started to play on the tour on a regular basis, right?
I just started a tour like last year. I played I played a couple futures like 2-3 years ago, just for fun. But I really started being serious at it last year, and I played a lot of tournaments, and I was really determined to make some damage on the tour. I had the mindset for it, and I knew and I believed in my game from the beginning. And I just started last year. Even during my my years at UCLA as a student, I actually played a few challengers while in school, and that's when I won Columbus Challenger in doubles in Cleveland. And I had final exam. I had actually midterm exams during these events. I started the tour while I was in college. So because I knew after college I wanted to go really 100% on the tour and really make some damage. And I'm happy. I'm a full-time professional now, and I can dedicate my whole focus into it. It's been an incredible journey so far. Incredible progress, and looking forward to keep improving every day. And it's in the process that I'm enjoying myself. So.
But you also graduated from university successfully,
UCLA,
right?
Yes, I have one more year as a student, but I can do it anytime I want. So to finish my degree. So right now I'm a full-time pro, so I'm really happy.
I think playing college tennis is pretty tough. Some of the German guys who also played overseas and said that it also helped them on the tour. Mm-hmm. Would you agree?
Yeah, it definitely helped me with my mindset and being able to be tough on important points, on important situations. There's nothing more. I don't think there's more pressure than playing for a team and competing for your team and playing. Yeah, it's individual sport, but as a team. Your win or loss really counts towards the team. So I really faced a lot of pressure, and I think that really is preparing me really well for the tour and how to handle pressure. So really preparing me, and I was extremely happy at UCLA. I improved a lot, and I'm really grateful. I'm now full-time pro, and I'm ready to take on the tour, yeah.
And I think it's also pretty tough to prepare for the match, because I think you don't know all of the guys here on the tour who are playing in Europe on a regular basis today.
Yeah, no, I don't know anyone. I know a couple French guys, and I rarely know anyone. But I think it's good get to know people and being new on tour. I'm excited. I played U.S. Open, so that was an incredible experience for me, and I'm counting on playing every slam, so I'm excited, yeah.
But I guess the biggest triumph was your first Challenger title. I just had a quick look on the internet, and I saw a Swiss website awarded you to be the loudest player on the tour because of the granting. Yeah, did you know that?
Yes, I knew. I knew. There's actually two articles about me.
Okay.
I'm really pumped up. That's who I am. That's my identity. I really fight for every point, and I'm just natural. I'm who I am, and college tennis definitely helped me to be tough under really pressure situations and with the crowd against me or crowd with me. And so I got used to being really pumped up and really fired up. So I think it's really helping me on the tour as well. And in the future, it's going to be more how to manage the energy. I'm new on the tour, so I have a lot to learn, and I'm excited. Yeah.
So what are your goals for the rest of the indoor swing here in Europe?
My goal is to keep improving every day, and the rest takes care of itself. Obviously, I have a big vision, and being obviously playing all the slams and on in main draw eventually, and competing against the top players. So that's my goal. But I'm just focused on here and now in the process, and I know eventually I'm going to make it with determination and hard work.
Okay, perfect.
Yeah.
Thank you.
Good.
Ja, macht Spaß dann tatsächlich solchen Leuten dann zuzuhören, wie sie ihre Karriere aufbauen. Es ist halt nicht nur das, was wir in den Top 50 sehen, und das sagen wir jedes Mal wieder bei der Challenger Corner, sondern die Lebensentwürfe und die Karriereentwürfe sind immer wieder andere, und es ist immer wieder interessant.
Ja, absolut. Und wie gesagt, also das ist einer, wenn man innerhalb eines Jahres schon eine solche Ranglistenposition sich relativ schnell erarbeiten kann, dann glaube ich, sind die Top 100 dort sehr schnell in Reichweite oder können sehr schnell in Reichweite sein. Klar, er muss natürlich das Ganze bestätigen, er muss das auch auf anderen Belegen dann auch zeigen, aber ansonsten, wenn man immer sagt, na, Surf und Volley ist vielleicht vollkommen tot, bin ich gespannt, inwieweit der das dann tatsächlich hier auch noch durchziehen kann und dann auch mit dieser Art des Spiels, was ja vielleicht als Vintage-Tennis dann auch schon etwas bezeichnet wird, dann hier auch noch erfolgreich sein kann. Und wie gesagt, also wenn man das innerhalb eines Jahres dann so schnell schafft, glaube ich, da ist noch richtig Luft nach oben.
Maxim Cressy war auf jeden Fall im Finale und dort unterlag er dem Turniersieger Lukas Latschko. 6:3, 6:0 hieß es am Ende, wobei beide, sowohl Lukas Latschko als auch Cressy, im Halbfinale eine ganze Menge Arbeit zu vollführen hatten. Latschko hatte im Halbfinale gegen Julian Glenz mehrere Matchbälle abgewehrt, 12:10 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen und Cressy mit 6:4 im dritten Satz gegen Jerzy Wesely gewonnen. Also beide hatten eigentlich die gleichen Voranforderungen. Latschko hat das Turnier dann aber sehr klar gewonnen. Woran lag es, dass das Finale so klar verlief?
Ja, Latschko konnte sich auf dieses Spiel sehr gut einstellen. Also diese vorher erwähnten aggressiven Schläge und der Aufbau der Aufbau dieses aggressiven Spiels konnte er auch sehr gut lesen. Dahingehend stand er richtig, die Passierbälle sind gut gekommen und ja, da muss man natürlich sagen, dann fehlt es auch noch an der einen anderen Stelle dann tatsächlich am soliden Spiel beim Amerikaner. Aber nichtsdestotrotz, Latschko hat das richtig gut gemacht, der konnte das Spiel gut lesen. Er konnte eben hier die Passierschläge dementsprechend richtig ansetzen. Und ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass am Ende dann vielleicht auch der Akku ein bisschen leer war beim Amerikaner. Der hat, glaube ich, auch, der war richtig pumped über die ganze Woche, wie man so schön sagt. Und ich glaube, das hat sich dann am Finale auch so ein bisschen in einen Erschöpfungsmodus dann auch gegenteilig ausgewirkt. Also man hat gemerkt, der hat wirklich sehr intensive Tage hinter sich. Und bin auch gespannt, wie es dann in den nächsten Wochen bei ihm weitergeht. Er ist ja noch für die weiteren Turniere hier in Deutschland gemeldet und bin da sehr gespannt, inwieweit er da eben das Niveau dann auch weiter abrufen kann. Aber Latschko hat gezeigt, er ist ehemaliger Top-50-Spieler, der hat natürlich schon gezeigt, dass er ein gutes Händchen hat, gar keine Frage. Und das hat er dann eben im Finale auch wirklich gezeigt.
Und Ehre, wem Ehre gebührt, ihm sollten wir auch noch hören. Lukas Latschko im Interview mit Florian Heer von TennisTourTalk.com nach seinem Finalsieg als frisch grüßender Turniersieger von Ismaning.
Yeah, I'm here with Lukas Latschko, winner of the Wolf Grand Open 2019. Lukas, congrats. Big final today and a good win. Was it easier than you might have expected in the end?
Well, thanks. Result says it was easy, but definitely it was not. At one point, in first set was 3-all and I was break point down. So he had basically, he was the first one to have a chance. I saved it and... Then I played really good game on his serve. I made two tough passing shots, and from that moment it went a little bit easier. And I was too hot since then. Yeah.
But you're a player. You had really good results in the past, looking on faster surfaces. How was it on the carpet this week?
Yeah, carpet is a little bit special because there are not many tournaments on carpet in the season. So you never know. It all depends how you start the tournament. I was not feeling pretty well first round, but then I had good second round and I started to play really well on this surface. And yeah, as you said, like my game is suited for faster surfaces, and so in the end I liked conditions like this.
Having a look back at this year, I think this was your first tournament since the US Open. What happened between this time?
Yeah, you know, I'm getting a little bit older, and I had a lot of issues this year, like health-wise. So, the second half of the season was also like a little bit motivation. So I was like, I need some break after US Open, and basically I need to just relax a little bit and start to enjoy tennis again, and in the end this was pretty good comeback, you know, after 2 months.
But it seems you do enjoy it now again.
Yeah, I mean, I'm enjoying tennis again.
So we will see you in the next season as well.
Of course. Yeah.
Do you have any particular goals for the next coming years?
Yeah, you know, for me at this point, it's more about staying healthy and motivated, and also fitness is becoming like a big thing. You know, you just feel that you are not that fast anymore. So it's not about the game, you know, for me. It's just I was there. I was top 100, top 50. So I know everything about the game. But right now it's all about health, fitness and motivation.
You won a couple of titles on the tour in your career. It was your second title in Germany. Do you remember the tournament in Kassel, I guess, in 2006?
Yeah, but it was lower grade. It was future.
Yeah, exactly.
I remember. Yeah.
So, and how will the next couple of weeks look like for you?
I should play tournament in Hamburg next week. But I'll decide if I play or not. So I'm going there tonight or tomorrow morning, and we'll see how I feel, and I'll see if I push it next week. And then basically there's one more in Germany, Eckenthal. Then I have home tournament in Bratislava, and probably one more in Italy. So and that's it for this season.
Okay, so all the best for that. Thank you.
Thanks a lot.
Ja, das Einzelturnier, das konnte sich sehen lassen. Lukas Laczko hat also dieses Turnier gewonnen, hat die 80 Punkte mitgenommen und kann sich dann jetzt tatsächlich dann auch rühmen. Ist, glaube ich, auch diese Woche in Hamburg mit dabei, oder?
Ja, er hat letzter Stand, weil er hat gesagt, er fährt nach Hamburg. Er schaut, ob er spielt. Letzte, was ich jetzt noch gesehen habe, er war noch auf der Liste drauf. Also er hat bisher noch nicht zurückgezogen, war sein 13. Challenger-Tour-Erfolg und ja, er scheint auch diese kleinen Motivationsproblemchen, die er dann eben angesprochen hat, seit den US Open überwunden zu haben, scheint wieder Spaß am Tennis zu finden und das ist natürlich die Voraussetzung, dann hier auch weiterhin erfolgreich spielen zu können und ich glaube, dass er Tennis spielen kann, das hat er bewiesen, er hat ja auch gesagt, es gibt da nicht mehr viel für ihn, was er irgendwie jetzt da noch lernen könnte, er ist Tour-erfahren, er muss jetzt einfach gesund bleiben und er muss einfach schauen, dass weiterhin auch motiviert bleibt und 2020 wieder auf jeden Fall mit dabei bleiben.
Laczko ist jetzt wohl nicht dabei beim Turnier. Ich habe ihn sehen auf jeden Fall nicht mehr auf dem aktuellen Draw und bei den Weltranglisten ist er auch schon rausgenommen aus dem Turnier. Beziehungsweise ja, er ist nicht dabei diese Woche in Hamburg. Vielleicht wird er nächste Woche dann in Eckenthal dabei sein. Unter den Top 200 ist er auf jeden Fall jetzt wieder zurück mit dieser Weltranglisten oder mit diesem Sieg in Ismaning auf Platz 190 ist er in der Weltrangliste zurück. Er war schon mal 44. der Weltrangliste, also da hat er noch ein bisschen was zu gehen, bis er dann wieder zurück ist. Es gab auch einen Doppelwettbewerb. Den haben Quentin Ali und Tristan Lamassine gewonnen. Zwei Franzosen, beide versuchen sich auch auf der Einzeltour, haben dann in der ersten Runde die an zwei gesetzten André Begemann und Florin Mergea rausgenommen. Dann die Lemstra-Brüder Kai und Sven Lemstra im Viertelfinale, Harry Heliovaara und Ilya Manchenko im Halbfinale und im Finale dann Maxim Cressy und James Serritani haben sie dann besiegt mit 6:3 und 7:5. Das war auch ein ziemlich perfektes Turnier für die französische Kombination.
Ja, gehören zu den Spielern, die das Doppel da mitnehmen. Du hast schon gesagt, die spielen natürlich hauptsächlich auch im Einzel. Das ist der Fokus. Aber wenn sie natürlich dann beim Challenger Tour unterwegs sind und da gemeinsam eben auch bei einem Turnier antreten können, dann spielen die natürlich dort auch Doppel, haben ja schon mal auch ein Turnier gewinnen können, in Nomea ein Challenger Turnier schon mal gewinnen können. Während die andere Kombi, Cressy, Cerritani, reiner Doppelspieler, der eben Spezialist ist, der war auch bei allen Matches von Maxim Cressy dann an der Seite gesessen haben. Die haben sich also gegenseitig da auch unterstützt und am Ende haben sich aber trotzdem die erfolgreicheren Einzelspieler, wenn man so will, oder die beiden Franzosen dann eben halt durchgesetzt.
Und auch die beiden hattest du noch im Interview, das hören wir jetzt nochmal.
Yeah, Quentin Halys und Tristan Lamassine, congrats for winning the doubles title here. Was a pretty good win today in the final. What made the difference in the end?
I think we are very confident when we were returning, so we made three breaks and them only one, so we were better on that part of the game, and we served actually pretty well. So yeah, today we have been playing one of our best doubles together.
It's your second team title, I guess. The last one was in Nouméa. How was the experience playing over there, by the way?
It was nice. It's always nice to finish a week with the win, so we are very happy.
I hope we will play more and we win more tournaments together. So we'll see in the future.
So what's up next for you in the next couple of weeks?
We're on the way to Brest to finish the season then. Mm-hmm. There and yeah, that's it for us.
For you the same way, I guess?
Yeah, same way, then holidays and pre-season.
Okay, so safe travels. Thanks a lot.
Thank you.
Insgesamt kann man sagen, diese Woche in Ismaning hat Spaß gemacht. Insgesamt, ich habe ein paar Spiele im Stream gesehen, war leider nicht vor Ort oder konnte leider nicht vor Ort sein. Aber auch du kannst ein positives Fazit ziehen.
Kann man absolut. Inzwischen auch höchst dotiertes Turnier in dieser Indoor-Reihe jetzt. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, wir können sehr, sehr froh sein, dass wir in Deutschland dort jetzt drei Turniere in Folge haben, die wir jetzt dort miterleben können. Die Reihenfolge ist mir dann auch egal, aber es ist eine gute Gelegenheit, dann natürlich auch für die deutschen Spieler, sich dort zu etablieren. Und gerade jetzt die Woche in Hamburg, das wird nochmal dann auch eine richtige Möglichkeit für die DTB-Akteure, dann dort richtig auch nochmal ihre Leistung abrufen zu können. Für Mischa Zverev habe ich heute schon gesehen, sah es zwar nicht so gut aus, der hat, glaube ich, auch ein paar Matchbälle vergeben,
genau.
Ist leider ausgeschieden, aber nichtsdestotrotz sind ja auch noch ein paar andere mit dabei.
Bist du in Hamburg?
Ich werde am Wochenende vor Ort sein, genau.
Genau. Vielleicht können wir dann nächste oder übernächste Woche dann schon wieder eine neue Ausgabe von der Challenger Corner aufnehmen, weil, wie gesagt, die deutsche Challenger Tour bietet sich im Moment an mit diesen Turnieren in Ismaning, in Hamburg und dann in Eckental. Das war die neue Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Und von denen hatte ich den Macher natürlich hier wieder zu Gast, Florian Heer. Hallo danke, Florian.
Danke, Andreas.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Ansonsten folgt Florian und tennistourtalk.com auf Twitter und nächste Woche gibt es die neue Ausgabe von Chip in Charge und dann vielleicht auch eine neue Ausgabe der Challenger Corner. Mal sehen, wie es läuft, beziehungsweise ob wir das dann zusammen mit der Challenger Corner beziehungsweise mit dem Challenger in Eckental noch zusammen aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Heer und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.